Ich habe vor einer Weile mit einem Bekannten, nee, Verwandten war das sogar, gesprochen, der sagt, weißt du, Jürgen, heutzutage besitzt man nicht mehr selber, heutzutage nutzt man die Dinge. Der hat irgendwie so eine Online-Plattform, wo er Musik runterladen kann und das wird dann im ganzen Haus gespielt über WLAN, das gibt es ja heutzutage alles und er hat tatsächlich recht. Wir sind jetzt in den letzten Jahrhunderten immer mehr vom Erzeuger zum Verbraucher und heutzutage ist man stärker eigentlich Nutzer, immer mehr Nutzer. Man nutzt die Dinge von Dritten sehr stark im digitalen Bereich, im Internet und auf digitalen Plattformen. Und da ist ja manchmal die Sache so ein bisschen schwierig mit dem Urheberrecht. Und dass man verfolgt, was da in den letzten Jahren so war, was da angepasst werden musste und was da so läuft, das ist manchmal gar nicht so leicht. Vieles, wo ich jetzt denke, das ist eine normale Nutzung für mich als Nutzer, das kann ich verwenden, kann sein, sieht der Eigentümer oder der Urheber ganz anders und meint, nee, nee, so ist das nicht. Und wenn es um Gott geht, ist das zum Teil auch so, teilweise sogar noch gravierender. Und darum geht es heute in unserer Predigt. Das ist auch unser Thema heute. Es geht um die Frage Gebrauch oder Missbrauch. Gebrauch oder Missbrauch. Und der Urheber oder Eigentümer entscheidet. Letztlich entscheidet Urheber und Eigentümer. Gebrauch oder Missbrauch. Das ist die Frage heute. Das haben wir auch heute im Buch Daniel. Da gehe ich wieder mit euch durch die Verse. Wir beginnen hier mit Vers 1. Da heißt es: König Belshazzar hatte die 1000 mächtigsten Männer seines Reiches zu einem Gastmahl geladen. Er trank mit ihnen Wein und als er in Stimmung kam, befahl er, die goldenen und silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Er wollte mit den geladenen Männern und seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Also Belshazzar ist in einer Weinlaune. Vielleicht war er auch mehr in der Weinlaune, vielleicht war er schon angetrunken. Archäologen haben gewaltige Festsäle gefunden, also da ging es richtig ab, so ein Saufgelage. Und wenn man so die Lampe brennen hat, ne, so nicht mehr so ganz alle beisammen hat, kommt man manchmal auf Ideen, auf die wird man zum Teil nicht kommen, ne? Man wird kreativ. Hinterher bereut man es vielleicht zum Teil und so ist es jetzt halt auch hier. Er meint, man könnte aus den Tempelgeräten trinken. Die Geräte vom Tempel in Jerusalem wurden von Nebukadnezar geraubt und nach Babylon gebracht. Und er meint, das wären doch jetzt gute Gefäße. Vielleicht geht da ein bisschen mehr rein als in seine normalen Becher. Also würden Sie sagen, Schnapsidee oder Weinlaune oder so. Genau. Ja, das wird dann auch gemacht, das wird hier dann beschrieben in Vers 3, die geraubten Gefäße wurden gebracht und alle tranken daraus Wein. Dabei priesen sie die Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich wurde eine Hand sichtbar, die etwas auf die gekalkte Wand des Königspalastes schrieb. Es war genau an der Stelle, auf die das volle Licht des Leuchters fiel. Ja. Also die waren da fröhlich am Saufen, haben die Götter gelobt. In dem Festsaal standen wahrscheinlich so Götterstatuen. Und so haben sie die Tempelgeräte gehabt, da ging viel rein. Kräftigen Schluck und dabei schön diese fremden Götter gelobt. Und dann erschien, heute würde man fast sagen, an der Projektionsfläche eine Hand, die an die Wand schrieb. Gottes Reaktion kam sofort. Weiß gekalkte Wand. Als der König die schreibende Hand sah, wurde er bleich und seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass ihn alle Kraft verließ und seine Knie zitterten. Wörtlich heißt es, er änderte die Farbe seines Gesichts und seine Knie schlugen zusammen. Also der hat wie einen Schock gehabt. Wahrscheinlich war er jetzt so weiß wie die gekalkte Wand, ne? Das ist so die Fläche jetzt für ihn, er sieht jetzt genauso aus. Im Saal ist wahrscheinlich ruhig, die Saufstimmung ist weg und alle sind ziemlich durcheinander. Also Belshazzar hat einen Schock. Das wird übrigens in Daniel ein paar Mal erwähnt. Wenn er das Buch liest, da kommt immer mal wieder, er änderte die Farbe seines Gesichts. Das ist ein Blutsturz. Also er hat einen richtigen Schock gehabt. Ja, und da will er natürlich wissen, was soll das jetzt mit dieser Schrift? Lesen konnte er sie offenbar nicht, die anderen auch nicht. Und so heißt es dann in Vers 7, er rief laut, man solle die Weisen Babylons, die Wahrsager, Magier und Sterndeuter holen. Sie kamen. Als sie kamen, sagte er, wer die Schrift an der Wand lesen und erklären kann, was sie bedeutet, wird in Purpur gekleidet und bekommt eine goldene Ehrenkette um den Hals. Er wird der drittmächtigste Mann in meinem Reich. Wow, ich weiß jetzt gar nicht, was bei uns der drittmächtigste wäre. Kanzler, Kanzleramtsminister oder dann, ich weiß gar nicht. Oder, na? Spahn. Okay, vertiefen wir jetzt nicht weiter, sonst kommen wir vom Thema ab. Ne? Also, aber er wird der drittmächtigste Mann, wer das Ding lesen kann, wird unheimlich befördert. Ja, da geht es dann weiter, das ist halt ein leichtes Problem dann. Alle Weisen des Königs traten vor, aber sie konnten das Geschriebene nicht lesen und erst recht nicht seinen Sinn deuten. Klar, wenn er es nicht lesen kann, kann er aber seinen nicht deuten. Ne? Genau. Da erschrak König Belshazzar noch mehr und wurde noch bleicher. Also jetzt muss er ausgesehen haben wie eine Leiche. Jetzt war er wirklich wie diese Wand. Ne? Auch die anderen Männer waren ratlos. Denn es war klar, das ist eine Botschaft, das ist ein Omen. Aber ich kann es nicht verstehen. Das hat ihn sehr, sehr umgetrieben. War ein ziemlicher Schock. Uns wäre es wahrscheinlich auch nicht anders gegangen, wenn da plötzlich eine Schrift an der Wand erscheint. Eine Hand. Tja. Und dann geht es dann weiter, das erzähle ich euch nach, dass wir nicht so lang brauchen, da geht es dann hin und her und dann kommt die Königin in die Szenerie, wird beschrieben. Und sie sagt, Belshazzar, dein Vorvorgänger Nebukadnezar, der hatte einen Mann zum Obersten der Weisen befördert, der heißt Daniel. Der konnte bei Nebukadnezar alle Rätsel, alle Träume entschlüsseln. Frag ihn. Und so kommt es dann auch, das haben wir dann, hier in Vers 12, da heißt es dann, sie sagt nochmal, er heißt Daniel, dein Vater gab ihm den Namen Belshazzar, er ist ungewöhnlich klug und kann Träume deuten, Rätsel lösen und die geheimnisvollsten Dinge erklären, lass ihn rufen, er wird dir sagen, was die Schrift bedeutet. So wird Daniel hergeholt und der König bietet ihm alle möglichen Belohnungen an. Die lehnte er ab. Das ist richtig cool im Text, er sagt also, behalte deine Geschenke, aber ich deute dir die Sache. Also der ist richtig selbstbewusst, müsste man nachlesen, den Text. Daniel ist hier die letzte Rettung. Also der Jude Daniel, an dem hängt hier wieder komplett alles, weil er im Bund steht mit Gott, der ja diese Hand gesandt hat. Und so steht Daniel wieder im Mittelpunkt. In Vers 18 fängt er dann auch an und vorher entwickelt sich so ein Gespräch, das spare ich jetzt auch mal aus. Und in Vers 18 fängt er dann an. Da sagt er, mein König, der höchste Gott, hatte deinen Vater Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht und ihm Ehre und Ruhm gegeben. Deshalb zitterten die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen vor ihm. Er konnte töten und am Leben lassen, wen er wollte. Er gewährte und entzog seine Gunst ganz, wie es ihm gefiel. Also Daniel macht einen Rückblick in die Geschichte. Als er aber stolz und hochmütig wurde, kam er um Thron und Herrscherwürde. Das haben wir im letzten Kapitel gesehen. Und das beschreibt Daniel jetzt Belshazzar, damit er versteht, um was es geht. Er sagt hier weiter, statt einem menschlichen Verstand wurde ihm, also Nebukadnezar, der Verstand eines Tieres gegeben. Und er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er musste bei den Wildeseln leben und Gras fressen wie ein Rind. Oh, also er wurde zum Rindvieh, ne? So hat er sich ja auch benommen, wie ein Rindvieh, hinterher hat er es dann ja gemerkt. Er schlief unbedeckt, im Freien schlief er, sodass er nass wurde vom Tau. Das dauerte so lange, bis er einsah, der höchste Gott allein ist der Herr über alle Menschen und er gibt die Herrschaft, wem er will. Also jetzt bekam Belshazzar so einen Exkurs in der Geschichte und jetzt ist ihm wahrscheinlich gedämmert, oh, okay. Mein Vorgänger hatte alle Macht nur von diesem Gott. Und ich habe jetzt nicht viel gemacht, ich habe nur seine heiligen Geräte zum Saufen verwendet und um fremde Götter anzubeten. Tja, vielleicht hat es ihm jetzt gedämmert. Und da geht es noch weiter, er sagt dann, du aber, sein Sohn Belshazzar, hast dies alles gewusst. Also eigentlich hat er das gewusst, trotzdem nicht dich vor Überheblichkeit gehütet. Also du wusstest eigentlich mit dem Nebukadnezar, es war ja einer der bekanntesten Könige, aber man will es ja oft nicht so wahrhaben, wenn man sein eigenes Ding machen will. So. Und dann kommt jetzt endlich meine Message an Belshazzar. Du hast den höchsten Herrn herausgefordert und dir die heiligen Gefäße seines Tempels bringen lassen. Du hast mit deinen führenden Männern, deinen Frauen, Nebenfrauen Wein getrunken, die Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und auch keinen Verstand haben. Dem Gott aber, der dein Leben in der Hand hat und dein ganzes Schicksal bestimmt, hast du die Ehre verweigert. Deshalb hat er diese Hand geschickt und die Schrift an die Wand schreiben lassen. Jetzt wird nicht beschrieben, was in Nebukadnezar, in Belshazzar vorging. Das sehen wir dann gleich im zweiten Teil. Am Ende findet er aber tatsächlich sein Ende noch in derselben Nacht. Unser Thema war Gebrauch oder Missbrauch. Hier haben wir einen Missbrauch des Heiligen. Missbrauch der Geräte Gottes. Einen sehr, sehr krassen Missbrauch und Gott reagiert. Eigentlich hat ja irgendwie alles in unserer Welt, in unserem Leben, so irgendwie ja so zwei Seiten. Man kann alles auch fürs Gegenteil verwenden, ne? Meistens so die Gegenstände, mit denen man viel zu tun hat. Also früher, als ich Werkzeugmacher war, hatte ich Werkzeuge in der Hand und meinen Messschieber. Ich wollte ihn mitbringen, haben aber heute jetzt nicht gefunden, heute Morgen. Ihr wisst, wie ein Messschieber aussieht, ne? Den benutzt man zum Messen, der hat so eine Genauigkeit von 500. Man kann ihn aber auch als Flaschenöffner verwenden. Ne? Das geht. Ich habe echt überlegt, ob ich es mal demonstriere heute, aber vielleicht zeige ich das irgendwann mal, wenn ich das Beispiel wieder gebrauche. Also man kann ihn als Flaschenöffner verwenden. Es geht auch mit einem Meterstab. Hat schon mal mit einem Meterstab jemand eine Flasche aufgemacht? Jawohl, da gibt es zwei verschiedene Arten. Ne? Einmal so und einmal so von unten. Also das gibt's alles. Aber eigentlich sind die Dinge ja für was anderes gemacht. Ne? Also, aber man kann sie auch zweckentfremden. Als ich jetzt noch in der Lehre war, in der Ausbildung, und der Meister hat dich erwischt, wie du gerade den Messschieber zum Öffnen einer Flasche verwendet hast, das war echt ein bisschen ein Problem. Nicht nur ein bisschen. Also in der Schule kriegt man vielleicht auch mal einen Rüffel von den Lehrern. Also ich erzähle das nur aus Theorie. Genau. Aber von einem Ausbildungsmeister, also damals, als ich in der Lehre war, das war eine andere Nummer. Der kannte keine Gnade. Also das war echt krass. Naja, und das ist ja auch die Botschaft, die man damit sendet. Versteht ihr? Man sendet damit die Botschaft, pass mal auf, an den Inhalt der Flasche zu kommen, ist viel wichtiger, als dass mein Ding genau misst und ich eine gescheite Qualität abliefere und die Firma eine hohe Qualität hat. Das ist alles zweitrangig, viel wichtiger ist, dass ich jetzt einen Schluck zu trinken kriege. Das ist die Botschaft. Und das ist immer beim Missbrauch. Und wenn es dann um Machtmissbrauch, Missbrauch von Menschen, von Kindern geht, wird das noch krasser. Die Botschaft, die man sendet, ist, du bist nur so viel wert, wie du mir was bringst zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Also Missbrauch sendet immer eine unheimlich negative Botschaft. Und hier ist es genauso. Belshazzar sendet hier öffentlich im Saufgelage die Botschaft an Gott, ob er heilig ist oder nicht heilig ist, also seine Geräte oder nicht. Das ist hier erstmal vollkommen egal. Er ist mir nur so viel wert, wie seine Geräte mir helfen, mal einen guten Schluck Wein zu trinken. Mehr ist er nicht wert, dieser Gott. Und so kommt die Handschrift an der Wand. Gebrauch oder Missbrauch? Der Urheber, der Eigentümer entscheidet. Und heute jetzt die erste Botschaft für uns. Der Missbrauch, demütigende Zweckentfremdung. Missbrauch ist immer demütigende Zweckentfremdung. Immer, generell. Hier und sonst. Und Gott reagiert, weil er sagt, das sind meine Geräte, ich bin der Eigentümer, ich bin der Urheber. Und Belshazzar hat dann echt ein Problem am Ende dieses Textes. Und das betrifft letztlich auch alle uns hier jetzt, wie wir hier sitzen. Zunächst mal ganz normal als Menschen. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann wird deutlich, Gott sieht uns alle als sein Eigentum. Er ist der Urheber und er sieht uns alle als seine Gefäße. Ich benutze bewusst das Wort Gefäße. Denn alles, was lebt, beinhaltet seinen Lebensatem, den er in den Menschen hineingegeben hat. Und da reagiert er sehr empfindlich. Das zeigt sich hier im Jakobus. Dort heißt es, es heißt nicht umsonst in den Heiligen Schriften, mit Leidenschaft erhebt Gott Anspruch auf den Geist, den er, der Schöpfer, in uns wohnen ließ. Also er ist sehr eifersüchtig und erhebt Anspruch auf sein Eigentum. Er sagt, du bist mein Gefäß. Ich bin der Urheber. Und er teilt das nicht gern mit anderen Mächten oder anderen Menschen, die meinen, sie wären der Urheber und der Mittelpunkt der Welt. Hier wird von Eifersucht gesprochen. Wir sind seine Gefäße. Und das soll noch viel, viel weitergehen. Das haben wir dann im Korintherbrief. Dort schreibt der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Merkt ihr? Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott ist Eigentümer. Er hat den Geist in euch hineingelegt. Ihr seid jetzt seine Gefäße, sein Eigentum. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Und er sagt hier jetzt nicht mehr, ihr seid Gefäße, er sagt, ihr seid mein Tempel durch den Geist Gottes. Er hat einen Preis dafür bezahlt. Jesus ging am Kreuz in den Tod, damit wir das sein können. Also habt ihr euch schon mal als Gefäß Gottes gesehen? Zunächst mal dadurch einfach, dass ihr lebt. Und wenn ihr zu Jesus gehört und den Geist Gottes habt, seid ihr es erst recht. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Es geht im Neuen Testament um viel, viel mehr als um so ein paar goldene, bronzene, silberne Tempelgeräte. Im Neuen Testament geht es um dich selbst als sein Eigentum. Und es geht darum, dass Jesus sein Blut dafür gegeben hat. Es geht um unendlich viel mehr. Darum reagiert Gott im Neuen Testament noch wesentlich empfindlicher als im Alten Testament. Er reagiert hier schon sehr hart. Belsazar stirbt noch in dieser Nacht. Aber im Alten Testament war noch nicht Jesus gekommen und hat sein Blut für uns gegeben. Die Intention im Neuen Testament ist um ein Vielfaches höher. Du bist sein Tempel, sein Gefäß, sein Eigentum. Und der Urheber, der Eigentümer bestimmt, wie man sein Eigentum benutzen soll und darf und wie nicht. Das haben wir in seinen Geboten. Der Anfang des Ganzen ist natürlich der Glaube an Jesus und sein Evangelium. Das haben wir im Epheserbrief. Dort heißt es, durch Christus hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Also wer Jesus und sein Evangelium annimmt, heißt hier, der bekommt den Geist Gottes. Und der Geist Gottes macht dich zum Tempel Gottes, zum Wohnort Gottes. Deswegen sagt Paulus, zieht nicht in den Dreck, was er sich teuer erkauft hat. Es kostete Christus sein Leben. Wir sind Gottes Gefäße. Das ist das Ziel, das Gott und Jesus mit uns hat. Es geht um viel mehr wie hier in Daniel. Der Hintergrund ist Gottes Liebe. Er hat gehandelt. Er kam in unsere Welt, haben wir hier ganz bekannt, Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Und wer jetzt seine Liebe, sage ich mal, exponiert, wer die jemandem gesteht, wer aus Liebe handelt, der macht sich angreifbar, macht sich verletzlich. Der reagiert zum Teil enorm empfindlich. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, ich möchte mir den Bund für die Ewigkeit schließen, darum geht es, um den Bund für die Ewigkeit, dann gibt es nicht viele Antworten, die man geben kann. Danke wird nicht reichen. Und wenn sie sagt, ich liebe dich und sagst, ich mich auch, ist auch nicht so gut. Und sie fragen, bist du sicher, hilft auch nicht weiter. Wahrscheinlich kriegst du eine. Eine auf die Batterie, ne? Genau. Also das ist eine empfindsame Geschichte. Und darum geht es bei Gott. Es geht nicht nur um ein paar Tempelgeräte. Es geht um dich. Ihr seid teuer erkauft. Ihr habt Jesus das Leben gekostet. Wie ist das jetzt mit Gebrauch und Missbrauch? Wie ist unser Lebensstil? Entscheiden wir darüber oder unser Urheber und Eigentümer? Hier in Daniel ist vollkommen klar, wer hier entscheidet. Und die Leute werden kreidebleich. Vorerst der König. Es wäre gut, wenn wir nicht erst bleich werden müssten, wenn wir Gott gegenüberstehen, sondern jetzt kapieren, um was es geht. Das wird dann auch beschrieben im Timotheus? Ich glaube, das müsste Thessalonicher sein. Wir werden es gleich sehen. Da heißt es, in einem großen Haushalt gibt es eben nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch solche aus Holz oder Ton. Die einen sind für ehrenvolle Anlässe bestimmt, die andere dienen als Behälter für den Abfall. Jo. Es gibt gute Gefäße, stellen wir auf den Tisch, es gibt einen Mülleimer. Ne? Das kennen wir ja alles. Jo. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir sein? Heilige Gefäße oder der Mülleimer? Wie leben wir? Was schauen wir uns an? Was tun wir uns an? Hier heißt es dann weiter, wer sich von solchen Lehren fern und rein hält, wird ein Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch, ein heiliges Gefäß, dem Hausherrn von Nutzen und fähig zu jeder guten Tat. Hier geht es um Irrlehren im Hintergrund, müssen wir es nicht vertiefen. Letztlich geht es darum, irgendwie zu leben, aber nicht so, wie es Gott und Jesus entspricht. Heiliges Gefäß oder Mülleimer, Becher für Saufgelage oder heilig dem Herrn, das ist die Frage. Das fängt ja auch schon an bei dem, was wir uns so täglich reinziehen. Ich war mal eine Zeit lang leidenschaftlicher Zocker. Battlefield 3, kennt das jemand? Wir hatten eine Mannschaft als Pastoren. Wir hießen Brave Sabers. Wir waren auch echt gut, muss ich sagen. Hat auch Spaß gemacht. Und das war okay, wir haben uns ab und zu getroffen zum Spielen. Eigentlich haben wir nur gequatscht, weil wir über ganz Deutschland verteilt waren. Dann war wieder okay, war sehr gut. Ich hatte aber auch eine Zeit, da war das ein bisschen extremer. Und da schläft man dann ein, macht die Augen zu und sieht immer noch so die schöne Landschaft und das Fadenkreuz vor sich. Ne? Ja? Und da ist irgendetwas stärker in mich eingedrungen vielleicht, als es sein sollte. Und da fängt das manchmal schon an. Was siehst du, wenn du die Augen schließt zum Gebet? Wie lange brauchst du, bis dein Kopf überhaupt ruhig wird und du dich Gott nahen kannst? Da fängt das schon an. Unser Verhalten fängt immer in der Birne an. Jesus sagt, wer in Gedanken, der hat schon gehandelt. Wie ist das mit dir als Gefäß? Mit was fühlst du dich? Urheber, Eigentümer, Gebrauch, Missbrauch. Es geht dann hier weiter in Vers 25. Jetzt kommt es endlich mal zur Deutung dieser Handschrift. Ne? Also, da sagt dann Daniel, was da geschrieben steht, lautet Mene Medi Tekel Upharsin. Das bedeutet, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und ihr ein Ende gemacht. Gewogen hat er dich und dich leicht gefunden. Zerteilt hat er dein Reich und es den Medern und Persern gegeben. Es ist unglaublich, was jetzt darüber gerätselt wird, was diese Begriffe letztlich bedeuten. Klar, es kann aus dem Währungsumfeld kommen, dass hier von Geldwerten her gedacht wird. Aber das bringt alles gar nichts, sondern hier wird ja von Daniel erklärt, was es bedeutet. Das ist interessant bei Theologen, ne? Die wollen ja noch genauer, wo kommen die Worte her und, das sei Liebelzeite, da schreiben sie seitenweise, dabei steht es doch da. Da kriege ich dann einen Gaul, ne, beim Lesen, denke. Das, was dich nämlich interessiert, was wichtig wäre, da schreibt keiner was dazu. Das ist immer also unglaublich. Also jetzt ist hier klar für Belshazzar, das war's jetzt. Und nach Belshazzar, nach den Babyloniern, kam ja direkt auch die Meder und Perser. Er wird sein Reich verlieren. Du bist zu leicht befunden, das heißt, du taugst nichts. Dein Reich wird geteilt in die Meder und Perser. Und das ist jetzt nicht gerade eine gute Botschaft. Trotzdem reagiert Belshazzar echt freundlich. Hier heißt es dann, Belshazzar befahl Daniel, in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Halskette umzulegen und erklärte ihn zum drittmächtigsten Mann in seinem Reich. Und das, obwohl er vorher gesagt hat, ich will den Plunder nicht. Also das wird ihm jetzt förmlich irgendwie doch umgehängt. Vielleicht hat Belshazzar die Hoffnung, er kann jetzt bei Gott noch irgendwas retten, indem er seinen Diener Daniel irgendwie gut behandelt. Aber es reicht eben nicht. Wir haben es dann in Vers 30, noch in derselben Nacht, aber wurde Belshazzar, der König der Babylonier, umgebracht. Hier ist jetzt interessant, was die Geschichtsschreiber schreiben, Herodot und Xenophon, die berichten, dass tatsächlich Belshazzar noch in dieser Nacht vom persischen General getötet wurde. Also die Perser sind in die Stadt eingedrungen, Babylon hatte eine große Ausdehnung, Vorstädte und alles, und die haben die ersten Bastionen schon genommen gehabt, weil die Stadt verraten wurde von den Marduk-Priestern. Also da ist auch was Politisches im Hintergrund. Belshazzar hat einen anderen Hauptgott verehrt, den Mondgott. Nebukadnezar aber Marduk. Und jetzt gab es so einen Machtkampf der Priesterschaft und die haben dann den Persern die Tür geöffnet. Und während die jetzt alle rätseln, was bedeutet die Schrift, kommen die Perser schon an. Also diese Gerichtsbotschaft ist Botschaft vom Gericht im wahrsten Sinn des Wortes. Während sie rätseln und beschäftigt sind, kommt der Tod. Es läuft parallel und Belshazzar wird noch in dieser Nacht vom persischen General erschlagen. Und so hat sich die Prophezeiung erfüllt. Eine unverständliche Botschaft von Gott ist selten positiv. Hier müssen sie rätseln, damit sie beschäftigt sind und abgelenkt. Und währenddessen kommen die Perser. Und Babylon fällt. Also es läuft synchron. Die Ankündigung ist gleichzeitig Vollzug oder Vollstreckung. Ich habe während der Vorbereitung zu der Predigtserie hier so ein paar Bildchen gesucht. Erstmal hier für den Titel habe ich ja gezeigt, das ist vom Ishtar-Tor, also vom Pergamon-Museum. Das haben sie in Babel ja ausgegraben. Und dann wollte ich unbedingt noch ein paar Bilder von dieser Statue von Kapitel 2, die habe ich ja in der Predigt gezeigt. Und ich hatte echt ein Problem. Ich habe im Internet recherchiert und bin immer auf das gleiche Bild gestoßen, auf den verschiedensten Webseiten. Da dachte ich, wer hat denn das Ding gemacht? Jetzt kriege ich einen kleinen Vogel. Und habe ich eine Website gefunden, wo alles sich so drauf zugespitzt hat, wenn man so recherchiert, und habe dann hingeschrieben, sag mal, darf ich dein Bild verwenden? Da schreibt er zurück, du, ich habe das auch einfach von irgendwoher genommen. Das ist so weit verbreitet, das ist bestimmt frei verfügbar. Da dachte ich, also echt. Dann habe ich in England noch eine Organisation angeschrieben, die konnten mir auch nicht wirklich helfen. Da habe ich länger recherchiert und ich habe den Urheber ausfindig gemacht. Unglaublich. Und da stand, das ist nicht frei verfügbar. Ich will es wissen und die Quelle muss angegeben werden. Ne? Hätte ich jetzt dem einen geglaubt, hätte ich gegen das Urheberrecht verstoßen. Versehentlich, weil eine Fehlinformation. Das wäre YouTube aber egal gewesen. Und dem Urheber auch. Die hätten das Video einfach gesperrt oder den ganzen Kanal. Denn ist vollkommen egal, ob ich gewusst habe oder nicht. Die Verantwortung zu recherchieren habe ich und nicht sie. Also nicht zu wissen schützt nicht vor Strafe. Aber hier ist es ja noch krasser. Belshazzar wusste ja eigentlich, was er treibt. Also Daniel sagt ihm das ja hier. Du aber, sein Sohn, Du aber, sein Sohn Belshazzar, also Sohn von Nebukadnezar, hast dies alles gewusst und hast dich trotzdem nicht vor der Überheblichkeit gehütet. Du hast gewusst, mit welchem Gott du es zu tun hast. Und darum gibt es jetzt keine Schonfrist mehr. Während die Schrift erscheint, kommt der Tod. Also Daniel, kann man sagen, der macht den Mund zu und das war's. Richtig krass. Und jetzt ist klar, wer der Herr im Haus ist, wer das Sagen hat. Das ist die zweite Botschaft für uns heute, die Reaktion Gottes, Durchsetzung des Urheberrechts oder Eigentümerrechts. Reaktion Gottes, er setzt das Recht durch, Punkt. Das ist vollkommen egal, wie mächtig die Leute sind. Belshazzar hat nichts mehr zu melden, es ist sein Ende noch in dieser Nacht. Historisch jetzt durch die Perser. Und hier hat Gott wirklich sein Eigentümerrecht wiederhergestellt. Der persische König Kyros hat den Israeliten erlaubt, aus Babel zurückzukehren nach Israel. Die waren ja verschleppt in der Gefangenschaft. Sie durften zurück. Sie durften den Tempel wieder aufbauen, Jerusalem wieder aufbauen und ungehindert ihre Religion ausüben. Also Gott hat hier nicht nur Belshazzar platt gemacht, sondern tatsächlich sein Eigentümerrecht, sein Urheberrecht wiederhergestellt. In dieser Nacht hat es begonnen. Israel kehrt zurück, Tempel wird wieder gebaut. Und wir haben ja gesehen, ich weiß nicht, habe ich über Kapitel 2 oder 3 gesprochen, dass Gott noch heute Machthaber, Länder, Nationen für seine Zwecke, für seinen Plan gebraucht. Habe ich da lang und breit erklärt. Letztlich wird es aber darum gehen, dass er sein Recht selbst direkt durchsetzt. Er wird wiederkommen und sein Reich einführen und die zu sich nehmen, die ihn erwarten. Er handelt mit und durch Menschen, aber wenn es drauf ankommt, setzt er den Sachen selbst einen Punkt. Und das geht unter Umständen enorm schnell. Das haben wir zum Beispiel im Hebräerbrief, da heißt es ja, so wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde, sondern nur noch um alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Und dann war es das. Dann ist sein Reich eingeführt, wir sind in der Ewigkeit und alles ist wieder so, wie es am Anfang war. Er ist Urheber, Eigentümer, wir sind bei ihm für immer. Also er wird sein Eigentümerrecht, sein Urheberrecht durchsetzen. Das heißt, er kommt zum zweiten Mal. Wisst ihr, und das ist erstaunlich. Das heißt, er kommt zum zweiten Mal. Aber hätte er schon das erste Mal überhaupt nicht kommen müssen. Das ist mir wieder neu klar geworden bei der Vorbereitung. Er hätte nicht kommen müssen. Gott hätte wie hier bei Belshazzar schon im Alten Testament einfach sagen können, das war's. Jetzt kommt er nochmal. Und hier habe ich den Eindruck, verdrehen wir manchmal das Eigentümerrecht oder das Urheberrecht. Ich habe oft den Eindruck, ja, wir leben und glauben so nach dem Motto, ja, er musste ja, er muss uns ja retten. Und er muss unbedingt dafür sorgen, dass jeder seine Botschaft hört. Es wäre ja vollkommen ungerecht, wenn Leute verloren gehen und sie würden es vorher nicht hören. Ist es das tatsächlich? Wieso ist es ungerecht? Was wäre gewesen, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Nix, oder? Wer von euch hätte sich beschwert, hätte gesagt, du musst kommen? Ja, niemand wäre auf die Idee gekommen. Warum leiten wir deswegen einen Rechtsanspruch ab? Wo kommt der her? Mein Verstoß gegen das Urheberrecht, den ich hier beinahe begangen hätte. Ich war falsch informiert, habe es nicht gewusst. Na und? Der Verstoß war da. Die Verstöße sind bei uns da. Täglich. Täglich widersprechen wir im Umgang mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, mit der Schöpfung, seinem Recht als Eigentümer. Woher leiten wir also den Rechtsanspruch ab, dass er uns erlösen und begnadigen muss? Stell dir die Frage mal. Mir hat sich die Frage wieder neu gestellt und ich muss sagen, es gibt diesen Rechtsanspruch nicht. Wir verdrehen hier Verantwortung, Urheber- und Eigentumsrecht auf die falsche Seite. Was Gott hier getan hat, ist reine Kulanz, wird man heute sagen. Es ist reine Gnade, Handeln von ihm aus. Auf Kulanz gibt es keinen Rechtsanspruch. Er ist Urheber, er ist Eigentümer. Und er kann entscheiden, wann er meint, es ist dran. Natürlich ist er geduldig, das haben wir im Petrusbrief. Also das wird hier schon erwähnt, da heißt es, der Herr erfüllt seine Zusage nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Also er hat Geduld, er gibt Zeit, ja. Und an anderen Stellen wird aber deutlich, er wird handeln, er wird kommen. Und es wird sehr deutlich, es haben nicht alle diesen Schritt getan. Und zur Zeit vom Alten Testament hat er sich Abraham erwählt und dann eben noch andere und dann eben Mose und andere halt eben nicht. Also haben wir vielleicht mit dem Eigentümer- und Urheberrecht so ein Problem. Würde man YouTube sagen, hey Moment, das ist doch jetzt nicht mein Problem, ist doch euer Problem. Ich wurde ja falsch informiert, sorry. Also das wird nicht gehen. Die würden sagen, hast du einen Vogel? Wir denken da manchmal gegenüber Gott so ein bisschen auf den Kopf gedreht, habe ich den Eindruck. Er ist Gott. Also vielleicht fängt da schon das Problem oft an mit dem Missbrauch, weil wir vielleicht grundsätzlich falsch rumdenken an dieser Stelle. Nimm das mal mit in die Woche und beweg das mal. Was gewesen wäre, wenn Jesus nicht von sich aus gehandelt hätte, dann wäre es halt so gewesen. Und das wäre es dann eben gewesen. Also Gebrauch oder Missbrauch. Ganz krass ist natürlich, und das ist die letzte Stelle, die ich euch hier zeige, ganz krass ist natürlich schon, wenn man genau weiß, um was es geht. Und dann trotzdem dagegen handelt. Das wird hier deutlich im Hebräerbrief. Hier heißt es, wer die Wahrheit kennenlernt, wir haben die Wahrheit kennengelernt. Wenn wir jetzt wieder vorsätzlich sündigen, gibt es kein Opfer mehr, um unsere Sünden gut zu machen. Wir müssen dann ein schreckliches Gericht fürchten, denn wie ein Feuer wird Gottes Zorn alle vernichten, die sich gegen ihn auflehnen. Der Hintergrund ist, wir haben hier jüdische Gläubige, Juden, die Christen geworden sind. Und die sind jetzt dabei, wieder zurückzukehren, abzufallen von Jesus, zurückzukehren in den alttestamentlichen Glauben. Das ist das Problem im Hebräerbrief. Und der gesamte Hebräerbrief ist nur geschrieben, um das zu verhindern. Also der gesamte Hebräerbrief wirbt um diese Menschen, dass sie an Jesus bleiben. Deswegen wird gesagt, besserer Hohepriester, besseres Opfer, und. Und dann wird ihnen gesagt, wenn ihr jetzt den Schritt zurücktut, dann habt ihr echt verloren. Und das müssen wir einfach sehen aus der Perspektive Jesus. Stell dir vor, wie er am Kreuz hängt, alles gegeben hat, sein Blut gegeben hat. Und dann zu sagen, toll, aber du lebst weiterhin wie vorher. Oder du drehst das irgendwann sogar um und sagst, sorry, interessiert mich nicht mehr. Versuch das aus der Sicht Jesu zu betrachten. Das ist dann schon wirklich schwierig. Eigentümer, Urheber. Am Anfang vom Johannesevangelium heißt es, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nehmt das mit die nächste Woche, da wird dir vielleicht auch die Gnade wieder mehr deutlich. Denn wenn dir wieder klar wird, er hätte es überhaupt nicht tun müssen, dann hätte es einfach nichts gegeben, ist dir vielleicht wieder klar, was Gnade ist. Einen Anspruch darauf haben wir nicht. So sind wir durch. Gebrauch oder Missbrauch, Urheber und Eigentümer entscheiden.